Die Situation in Mali ist angespannt. Nach zwei Putschen im August 20 sowie im Mai 21 soll eigentlich jetzt im Februar in Mali neu gewählt werden. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, woraus besteht denn die aktuelle Regierung und wie gestaltet sich ihr Weg an die Macht?
Die Regierung aktuell hat einen Präsidenten, der hat einen militärischen Hintergrund, also er ist Colonel Assimi Goïta. Und es gibt einen zivilen Ministerpräsidenten, Choguel Maïga. Dann gibt es 4 weitere militärische Minister und 24 zivile MinisterInnen in der Regierung. Trotzdem ist das sozusagen gerade eine militärische Übergangsregierung seit dem Putsch 2020 im August. Genau, davor gab es total viele Proteste, echt ziemlich regelmäßig und länger angelegt, weil die Bevölkerung sehr unzufrieden war mit der Regierung, sodass da im Grunde der Militärputsch für viele MalierInnen sehr gelegen kam, weil sie eigentlich unterstützt hat, was die Bevölkerung gefordert hatte, nämlich den Rücktritt der Regierung.
Das heißt, die aktuelle Regierung hat quasi in der Bevölkerung auch einen gewissen Rückhalt.
Genau, den hatte sie damals, als sie geputscht hat, und hat ihn heute immer noch. Das liegt ja an verschiedenen, natürlich, also es gibt immer verschiedene Gründe dafür. Also vor allem war es einfach so, dass die Regierung davor unter dem damaligen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita, also kurz IBK, eigentlich für Stagnation stand. Also es gab eine extreme Korruption, viel Klientelismus, der dschihadistische Terror hat immer zugenommen, der Sicherheitssektor wurde nicht reformiert, also es gab einfach sehr, sehr viel Unzufriedenheit. Und dann haben sich damals verschiedene Kräfte, auch religiöse, linke, andere Gruppen zusammengetan und demonstriert. Und dass dann das Militär eingesprungen ist, um die Bevölkerung so in ihren Forderungen zu unterstützen, wurde erstmal sehr positiv gesehen. Und seitdem gibt es auch gewisse Erfolge. Also es gibt zum Beispiel Verfahren, die gegen Korruption eingeleitet wurden. Es gibt so Investitionen und eine gewisse versucht, eine Wirtschaftspolitik anders zu orientieren. Und es heißt, im Allgemeinen gibt es sozusagen bei der Bevölkerung den Eindruck, dass etwas passiert. Und ich glaube, das ist sehr ausschlaggebend dafür, dass sie sehr zufrieden ist mit der Regierung. Die Regierung hat sogenannte nationale Versammlungen zur Neugründung Malis einberufen, die jetzt Ende letzten Jahres stattgefunden haben. Und das wurde auch von total vielen MalierInnen gut aufgenommen. Also die fand eben auch auf kommunaler Ebene statt und auf regionaler Ebene und nationaler Ebene. Und da waren ganz große Beteiligungen und ganz viel, ja, irgendwie der Wunsch mitzureden, auch Mali neu zu begründen. Und dass das überhaupt so auf diese Art und Weise durchgeführt wurde, war ziemlich neu. Also es gab vorher schon mal so nationale Versammlungen, die dann aber nur national stattfanden. Und man kann sich vorstellen, dann gehen eben immer so dieselben Leute dahin und viele sind davon dann ausgeschlossen.
Und ein Thema, was in den letzten Wochen immer mehr thematisiert wurde, sind die Neuwahlen. Diese wurden jetzt von der amtierenden Regierung um bis zu 5 Jahre verschoben. Begründet wird dies mit der prekären Sicherheitslage im Land. Was würdest du sagen, ist diese Begründung angemessen? Wie schätzt du das ein?
Ja, das kann ich nicht hundertprozentig einschätzen, weil ich da nicht so sehr drinstecke, aber es ist so, dass zumindest von diesen nationalen Versammlungen oder auch diesen, also Dialog sehr lokal stattfanden, konnten einige nicht stattfinden aufgrund der Sicherheitslage. Da kann man sich vorstellen, dass zumindest manche Wahlkreise wahrscheinlich auch keine Wahl abhalten würden können. So war es zum Beispiel auch ein bisschen anderes Thema, aber es war auch dasselbe in Burkina Faso, wo 2020 in einigen Wahlkreisen einfach nicht gewählt werden konnte aufgrund der Unsicherheit. Von daher, also es ist, also ich glaube, das Thema, ja, die Sicherheitslage ist sicherlich einer der Gründe, dass die Militärregierung die Wahlen verschieben wollte. Ein anderes waren eben diese nationalen Versammlungen, die empfohlen haben, die Wahlen auch zu verschieben, weil sie gesagt haben, die Regierung und auch die Bevölkerung sagt, wir wollen doch uns hier neu finden. Also es haben Strukturen dazu geführt, dass wir hier im Konflikt miteinander sind und wir wollen diese Strukturen angehen. Wir wollen hier wirklich unsere Probleme angehen. Und einfach nur Wahlen abzuhalten würde eben bedeuten, wieder irgendeine Regierung ins Amt zu setzen, die aber aus der politischen Elite bestünde, die wahrscheinlich wieder genau dasselbe machen würde wie zuvor. Weil 2013 ist eben dieser IBK, also Ibrahim Boubacar Keita, auch nach westlichem Druck als Präsident gewählt worden. Und zwar war da die Wahlbeteiligung recht hoch im Vergleich, aber trotzdem war das sozusagen immer dieses Input-Legitimität, also nur diese Wahlen als einziges Mittel zu sehen, um irgendwie ja, dass dann nur das bedeutet, eine Regierung sei legitim, ist halt ein bisschen verkürzt.
Auf dieses Wunderallheilmittel Demokratie will ich auch im späteren Verlauf des Gesprächs nochmal gern zurückkommen. Aber davor nochmal würde ich gerne nochmal die westafrikanische Staatengemeinschaft und eben auch diese Sanktionen thematisieren. Die waren jetzt quasi eine Reaktion auf die Verschiebung der Wahlen. Was genau besagen denn diese Sanktionen und wie beurteilst du die?
Genau, also man könnte auch sagen, die Sanktionen sind ein bisschen ein Racheakt von Frankreich vielleicht, weil diese Kolonialmacht hat ja eine unglaubliche, also ehemalige Kolonialmacht hat eine unglaubliche Macht nach wie vor in Mali. Und nun hatte die Militärregierung gesagt, naja, wir könnten uns auch gut, oder haben so Gerüchte auf, und es ist alles immer noch nicht so ganz perfekt bestätigt, dass sie sich eben vorstellen könnten, auch Söldner der Wagner-Gruppe, der russischen Wagner-Gruppe zu sich einzuladen, weil ja auch die bisherigen Militäreinsätze von außen ziemlich wenig wirklich gebracht haben. Und dass diese Geopolitik, weil der russische Einfluss in einigen afrikanischen Ländern gerade wächst, diese Geopolitik, die findet die französische Regierung auf jeden Fall desaströs. Natürlich wollen sie sich ihren Einfluss langfristig auch sichern. Und man sagt, also man kann davon ausgehen, dass die ECOWAS sehr stark beeinflusst ist von der französischen Regierungsmeinung. Und das heißt, es war zwar die ECOWAS, die diese drakonischen Maßnahmen und Sanktionen beschlossen haben bei ihrem regulären Treffen, es war am 9. Januar. Aber genau, es ist eben davon auszugehen, dass da auch tatsächlich Frankreich dahinter steht, weil der Außenminister Le Drian hat sofort gesagt, sie unterstützen die Sanktionen, hat es auch auf UN-Ebene versucht, eine Resolution durchzubringen, die aber im Veto von Russland und China gescheitert ist. Genau, also sozusagen, aber jetzt nochmal, was besagen eigentlich die Sanktionen selbst? Die sagen konkret, also dass die ganzen Grenzen beschlossen werden, und das ist natürlich für ein Binnenland wie Mali ziemlich, also von Bedeutung, dass staatliche Gelder, also nicht nur Vermögen, sondern auch staatliche Gelder eingefroren werden. Es gibt ein Handelsembargo, das bis auf Lebensmittel und Medikamente gilt. Und es wurden, und das finde ich auch interessant, alle BotschafterInnen abgezogen. Die Grenzschließungen sind auch für den Luftraum da. Also Air France zum Beispiel fliegt nicht mehr nach Mali und so weiter und so fort. Also, und das Ganze kam mit dem sofortigen Effekt. Also bereits am Tag danach war sozusagen alles geschlossen. Bis heute stehen senegalesische Laster an der Grenze und die Lastwagenfahrer können nicht mehr nach Hause fahren. Und genau, und zum einen ist sozusagen die Frage, sind das überhaupt legale Sanktionen? Weil es gibt in den Statuten nicht wirklich Hinweise dazu, dass die ECOWAS solche Art von Sanktionen überhaupt verhängen kann. Und zum anderen sind sie aber wirklich sehr, sehr drastisch, weil meistens treffen ja die solche Arten von Sanktionen arme Menschen oder von Armut betroffene Menschen, einfach durch Preissteigerungen, die meistens einfach die Folge sind. Es können eben keine Rücküberweisungen aus der Diaspora mehr reinkommen. Also das ist ja für einen Großteil, nicht nur von MalierInnen, sondern eigentlich in vielen afrikanischen Ländern, ist das für einen Großteil der Bevölkerung total wichtig, dass eben ihre Familienangehörigen, die im Ausland sind und dort Gelder zurücküberweisen, mit denen können man dann eben in den Herkunftsländern total viel wirtschaftlich machen oder sich auch einfach nur am Leben halten. Und was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass also das Einfrieren der staatlichen Gelder, das geht nur, weil Mali in der westafrikanischen Währungsgemeinschaft ist, das heißt also den Franc CFA als Währung benutzt. Also in Guinea, obwohl da auch ein Putsch war und es da harte Sanktionen auch gibt, hat Guinea nach wie vor Zugriff auf seine Gelder. Und das bedeutet in Mali aber, dass es sehr wahrscheinlich zu Problemen kommt, Löhne von Angestellten im öffentlichen Dienst zu zahlen, Stipendien, aber auch Schulden zu bedienen oder auch sonstige öffentliche Ausgaben, wie beispielsweise ein Krankenhaus oder eine Schule, die hat ja laufende Kosten. Also diese Ausgaben zu tätigen, kann ein Problem sein. Und das heißt also, da ist eine finanzielle Souveränität Malis extrem hart getroffen worden. Und es bleibt auch abzusehen, wie sich da natürlich die Regierung über Wasser halten kann, wenn irgendwann vielleicht die starke Unterstützung der Bevölkerung nachlässt. Und erstmal hat die Bevölkerung aber auf diese Sanktionen ja total wiederum unterstützend auf ihre eigene Regierung reagiert, indem sie die Regierung hatte dazu aufgerufen, und dann sind MalierInnen am 14. Januar zuhauf auf die Straße gegangen, also in sehr vielen Städten, Hunderttausende, und nicht nur in Mali, sondern halt auch in Nachbarländern, aber auch in Deutschland gab es ja Proteste gegen diese Sanktionen, weil einfach der Eindruck entstanden ist, dass die ECOWAS zwar so tut, als würde sie für ihre Bevölkerungen und für das malische Volk da irgendwie einstehen, aber was sie eigentlich tut, ist eben so ein bisschen der längere Arm Frankreichs zu sein. Und das schürt letztlich auch diese antifranzösischen Ressentiments, die schon seit längerem rumwabern in der Region.
Wir haben gerade eben gehört, die Rolle von Frankreich. Frankreich unterstützt diese Sanktionen, gerät damit immer weiter in die Kritik von Seiten der MalierInnen. Viele Menschen verstehen die Sanktionen als so einen weiteren neokolonialen Eingriff. Inwieweit sind denn die Neuwahlen in Mali für Frankreich und auch weitere westliche Staaten überhaupt interessant?
Gute Frage. Also ich würde jetzt sagen, dass also so allgemein ist ja immer ist das Ziel von westlichen Staaten ja meistens, dass irgendwie Wahlen stattfinden, weil sie dann eine Form von theoretisch legitimer Regierung haben. Also wie sie sie dann sehen, mit der sie dann ja verhandeln können. Ne? Und es ist halt sozusagen, wenn das Militär jetzt oder die jetzige Militärregierung der vor allem Frankreich und dem Westen so ein bisschen kritisch gegenübersteht und sich natürlich und sich ja auch hinwendet zur Türkei, zu China, zu Russland als alternativen Verhandlungspartnern und eben so abwendet vom Westen, dann löst das so geostrategisch, glaube ich, einfach Ängste aus. Das heißt, sie könnten natürlich hoffen, dass über eine Wahl eine gewisse politische Elite wieder an die Macht kommt, mit denen sie ihre sonst also so zusammenarbeiten können, wie sie es auch vorher getan haben, ohne zu viel Kritik erwarten zu müssen und so, dass Frankreich, vor allem Frankreich, eben auch seine wichtige Vormachtstellung in der Region behalten kann. Ich glaube, darum geht es vor allem, also genau, diese geostrategischen Beziehungen, die sich gerade verändern und die so ein bisschen rüberschwappen hin zu vor allem China und Russland zu stoppen und den eigenen Einflussbereich zu behalten.
Also das westliche Demokratieverständnis als Allheilmittel der Konflikte in Mali, aber auch quasi als Legitimierung der Einflussnahme. Wie sähe denn deiner Meinung nach eine nachhaltige Entwicklung politischer Institutionen in Mali aus?
Ja, also das ist natürlich, es ist ja trotzdem eine Militärregierung, also man darf jetzt auch nicht so denken, hey, die machen das schon. Es ist natürlich trotzdem wichtig, da kritisch zu sein und das da auch denen auf die Finger zu schauen. Also genau, das ist sei nur nebenbei gesagt. Also es gibt ja auch nicht nur Erfolge, sondern auch Repressionen gegen Oppositionelle und unter anderem eben Oumar Kot, der Partei Saadi angehört und das die Schwesterpartei von der Linken, also von Die Linke ist. Oder der aktuelle Ministerpräsident Maiga, der sich positiv auf die Diktatur von Moussa Traoré bezieht. Also das sind natürlich auch Dinge oder eben teilweise noch ausbleibende Erfolge im Kampf gegen den Dschihadoterrorismus. Also da ist noch viel zu tun. Und ich glaube, deswegen ist es vor allem wichtig, dass auch die jetzige Übergangsregierung kontrolliert wird von der Bevölkerung natürlich, also und dass das am besten so ein bisschen institutionalisiert passiert, also beispielsweise indem man diese Versammlungen, die jetzt stattgefunden haben, auch auf lokaler Ebene ja irgendwie verfestigt, dabei guckt, dass das inklusiv ist, also relevante Gruppen mit dabei sind und dadurch so schon mal ein wichtiger, zumindest so ein Checks and Balances irgendwie eingeführt wird, also mehr als es ihnen eben bisher gibt. Und dann glaube ich, ist es vor allem wichtig, dass die Regierung jetzt sich eine Art von Roadmap überlegt. Also, ne, dass man ziemlich klar sagen kann, wann werden denn die Wahlen stattfinden, weil nur, also ich glaube, das ist für die MalierInnen selber auch wichtig. Und es ist natürlich wichtig, um auch Hilfsgelder zu bekommen, um irgendwie die Grenzen wieder zu öffnen und so weiter und so fort. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind tatsächlich schon die Überlegungen an Algerien als, oder an die algerische Regierung heranzutreten als eventuell Mediator für dann so Verhandlungen. Genau, und ich glaube aber des Weiteren ist vor allem wichtig, lokal anzusetzen. Also das heißt zum einen die Daseinsfürsorge lokal zu stärken, also ne, zu gucken, dass halt Schulen, Krankenhäuser, alles, was sozusagen, wo auch eine positive Verbindung zu staatlichen Institutionen aufgebaut werden kann, das zu stärken, also damit auch Sicherheit zu schaffen, weil man muss das nochmal so sehen, also zwar sind diese Wahlen vielleicht nicht unbedingt, bringen nicht vielleicht nicht unbedingt eine legitime Regierung hervor, aber trotzdem glauben die Leute, also es ist ja nicht, dass der Staat in Frage gestellt wird, sondern im Gegenteil sozusagen, weil ja in, soweit ich das einschätzen kann, ist natürlich, kann man das nie ganz verallgemeinern, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist schon der Wunsch danach, in einem Mali zu leben und vor allem aber eben da nochmal politisch zu gucken, wie das System aufgebaut sein soll. Und ich glaube, da würde es auf jeden Fall helfen, genau, einfach lokal vor Ort präsent zu sein, also in Form von staatlichen Institutionen, aber eben auch staatliche Institutionen auf lokaler Ebene zu stärken, also Kompetenzen dahingehend zu übertragen Und dann darf, also auf der lokalen Ebene passiert schon total viel. Zum Beispiel ist das der Ort, wo Friedensabkommen ausgehandelt werden, also auf der lokalen und teilweise regionalen Ebene. Also es geht da um die Nutzung von Land und auch um Fragen von Grundversorgung. Und die, natürlich muss sozusagen diese Art der Sicherheit irgendwann auch national etabliert werden, aber die man hört irgendwie immer nur von diesen Anschlägen und von der Krise, oder ich höre damit zumindest oft von und weniger oft davon, dass sich aber lokale Regierungen oder traditionelle Autoritäten, religiöse Führer, zumeist Männer, dann zusammensetzen mit auch dschihadistischen Gruppen und gucken, wie kann man da, ja, wie kann man irgendwie eine Sicherheit wiederherstellen. Und ich glaube, das funktioniert eben relativ, also funktioniert schon auf der lokalen Ebene, und das noch auszubauen, wäre total wichtig. Und dann glaube ich, dass im Grunde jetzt schon so ein bisschen der Punkt gekommen ist, um halt, ja, letztlich so ein bisschen diesen sozial-ökologischen Umbau anzugehen. Also Mali ist ja in verschiedener Weise Krisen ausgesetzt. Also diese Sicherheitskrise ist ja nur ein Teil, sondern diese ganzen Covid-Geschichten, die ja natürlich haben, und die Eindämmungsmaßnahmen haben auch Mali getroffen und die Wirtschaftskrise forciert. Es gibt die allumfassende Erderhitzung, die auch dort total viele Folgen hat. Also es gibt ausbleibende Regenfälle und dann gibt es total starke Überschwemmungen. Also Ernten, die zerstört werden, zunehmende Ernährungsunsicherheit. Und diese Dinge muss man, glaube ich, also auch wenn es jetzt so einen Fünfjahresplan gibt oder so, dann muss auch das schon durch Investitionen oder durch irgendwie zu gucken, wie kann man eben auch die Wirtschaft umgestalten und aber auch die soziale Ungleichheit dabei auffangen und eben an, also das verändern und eine stärkere Gleichheit herstellen. Also genau, diese langfristigen Fragen muss man eben auch mitdenken, während das Politische auch, also sozusagen alles gleichzeitig, aber so ein bisschen miteinander verstrickt ist. Also zu gucken, ob man eine neue Verfassung zum Beispiel braucht, die vielleicht einen weniger starken Präsidenten hat und einfach viel dezentralisierter aufgestellt ist.
Du hast es gerade angesprochen, Mali ist verschiedensten Krisen aktuell ausgesetzt, aber nicht nur in Mali bleibt die Lage prekär. Die Instabilität in der Region scheint sich unter anderem auch auf die Nachbarstaaten auszuwirken. Heute kam die Nachricht, dass neben der letzten Putsche in Mali und Guinea nun auch in Burkina Faso die bestehende Regierung von einer Militärjunta geputscht wurde. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wie ist die aktuelle Umbruchsstimmung in der Region zu beurteilen?
Tja, also zumindest ist das nicht überraschend, dass es in Burkina Faso einen Militärputsch gab. Ich glaube, also im Senegal gab es ja gerade die Kommunalwahlen und da haben, wenn wir Glück haben, äußert sich da die Bevölkerung mehr durch eine Stimmabgabe und hat nämlich vor allem die Stimme der Opposition gegeben für die großen Städte. Das heißt, so da wird es, auch da gibt es Unmut gegenüber dem aktuellen Präsidenten, also dass sozusagen sich, wenn der sich anders äußert als durch Bewaffnung und Terrorismus, ist natürlich schon mal gut, und dann eben in Form von auch nicht in Form von Militärunterstützung, sondern in Form von einer zivilen Unterstützung und durch Wahlen. Also, aber zum Beispiel war jetzt weniger französisch geprägt, ist aber trotzdem auch in Nigeria gab es ja auch sehr, sehr große Proteste 2020. Einfach auch eine ähnliche Situation, dass die Regierung in vielerlei Hinsicht stagniert und nichts groß angeht und die Bevölkerung sich überhaupt nicht repräsentiert sieht und da das Gefühl hat, also diese Regierung, von der ziehe ich keinen Nutzen. Also da brodelt es auf jeden Fall auch. Also genau, insofern schwer immer Vorhersagen zu treffen, aber ich glaube, es gibt einen sehr weit verbreiteten Unmut. Das liegt unter anderem auch gerade in den französischsprachigen oder ex-französischen Kolonien, liegt es eben auch an diesem Präsidialsystem, was modellhaft an der 5. Republik angelehnt ist, die ja auch in Frankreich als schwierig angesehen wird durch die stark zentrierte Macht in dem Präsidentenamt. Und ich glaube, eine Schwierigkeit ist halt auch, dass einfach, wenn gewählt wird, wie viele Leute können überhaupt wählen, weil es ist, zumindest für Mali kann man so sagen, dass es so, dass mehr als die Hälfte gar nicht wahlberechtigt ist, weil sie, also Großteil davon ist einfach zu jung. Wenn natürlich eine Bevölkerung viel unter 18-Jährige hat und 18 Jahre aber das Wahlalter bedeutet, dann genau, macht das natürlich total viel aus. Das heißt also, wenn jetzt 2018 Ibrahim Boubacar Keita im zweiten Wahlgang von insgesamt, ne, sozusagen nicht nur den Wahlberechtigten, der insgesamt knapp 10% der Bevölkerung gewählt wurde, ist das natürlich eine Frage, was heißt das denn eigentlich, legitim ist dann eigentlich jemand. Und das betrifft ja auch ganz Westafrika oder auch afrikanische Länder, also darüber hinaus afrikanische Länder, weil einfach eine extrem hohe junge Bevölkerungsanzahl da ist. Genau, also auch da und eben der Unmut, gerade durch die soziale Ungleichheit und durch die zunehmenden Konflikte, die auch auftreten durch Erderhitzung, dadurch, dass einfach Landkonflikte immer stärker zunehmen, weil nicht nur die Erderhitzung natürlich das Land verändert, sondern auch, weil einfach sehr viel mehr Land an Investoren verkauft wird oder also für lange Jahre verpachtet wird. Und das ist auch etwas, was eben nicht nur in Guinea, Burkina Faso und Mali passiert ist.